ARD.
MDR Kultur. Café.
Zu Besuch bei Katja Lange-Müller in Berlin-Wedding. Ich bin Carsten Tesch. Schön, bei Ihnen zu sein.
Danke. Schön, dass Sie den Weg hierher gefunden haben.
Der neue Roman von Katja Lange-Müller, Unser Ole, hat vor Weihnachten einen der gefragten guten Plätze in den Buchhandlungen. Und es ist ja auch eine Weihnachtsgeschichte.
Das stimmt. Es ist eine Weihnachtsgeschichte. Allerdings nicht so, wie man sich Weihnachtsgeschichten im Allgemeinen und im Besonderen vorstellt. Aber Weihnachten ist nicht bei allen Menschen oder nicht für alle Menschen das Lieblingsfest.
Und es ist wieder ein Roman von Ihnen, wo ich mir vorstelle, dass Sie beim Schreiben immer mal so vor sich hin lachen mussten.
Ach, wissen Sie, mir reicht es, wenn der Leser ab und an lachen kann. Das Schreiben selber empfinde ich wirklich nur als sehr, sehr mühselig und langwierig.
Katja Lange-Müller ist eine Schriftstellerin, wo die Komik Methode hat und die von Kritik und Jurys für Komik geschätzt und gefeiert wird. Kommt Ihnen das manchmal ein bisschen komisch vor?
Durchaus, ja. Wobei in dem Falle ohne eine Prise Komik wäre die Geschichte wohl noch schwerer auszuhalten, als sie es eh schon ist. Da war das schon, sagen wir mal, das Gewürz, was überhaupt nicht fehlen durfte.
Ist auch eher so eine Anspielung darauf, dass so in der deutschen Literaturszene so Komik immer so ein bisschen, Sie wissen, worauf ich hinaus will.
Ja, ja.
Bei Ihnen ist es aber nicht so. Also bei Ihnen ist es so, Sie haben einen Ruf, so jetzt als so Ihr Buch kam und lange Zeit kein Buch kam, da war es sofort, also viele Kritiken und Moderationen fingen so an, endlich ist es da und Katja Lange-Müller und diese große Stilistin und der Humor wird eben auch oder die Komik wird auch sehr geschätzt.
Ja, da bin ich ja froh, wenn man die zu schätzen weiß. Für mich ist es eher Komik als Humor und man darf, oder ich würde doch darum bitten, Komik, literarische Komik nicht mit Comedy zu verwechseln.
Katja Lange-Müller, Jahrgang 51, in Ost-Berlin-Lichtenberg geboren. Eben hat man gehört, wie die Zigarette anging hier im Wohnzimmer bei Katja Lange-Müller, Mitte der 80er nach West-Berlin angereist. Hat seitdem eine lange Liste von Erzählungen, ein paar Romane, hat fast alle deutschen Literaturpreise. Nur die großen drei fehlen noch. Der Deutsche, der Leipziger und der Büchner. Wo ist das Problem? Haben Sie eine Idee?
Och, eigentlich nicht. Aber ob ich die jetzt kriege oder nicht, das ist mir. Der wichtigste war mir tatsächlich der Kassler Literaturpreis für grotesken Humor und den habe ich ja.
Der hat durch Sie so eine Bekanntheit bekommen, dieser Preis. Also ich denke, viele immer, wenn Sie den erwähnen, dass Sie erstmal, jetzt inzwischen weiß man ja, dass Sie immer wieder mal auf den zu sprechen kommen.
Ja.
Der ist ja eigentlich nicht so ein, wie soll ich sagen, jetzt so ein Riesending normalerweise.
Nee, natürlich nicht, aber über den habe ich mich wirklich von Herzen gefreut.
Katja Lange-Müller, wenn ich mich hier umschaue und das Umschauen aber mal an Sie delegiere.
Also ja.
Ich bin hier zu Besuch bei Ihnen im Wohnzimmer und wenn Sie das angucken würden, das Wohnzimmer und so im Augenwinkel auch das Arbeitszimmer, wo ich kurz mal reingucken durfte, was fällt Ihnen ins Auge?
Ja, diverse Viecher, würde ich mal sagen. An der einen Wand hängen akribisch gezeichnete Insekten, an einer anderen diverse Nagetiere, an wieder anderen allerdings auch richtige Kunst. Ein Selbstporträt eines Malers, den ich sehr schätze. Ein Fundstück aus Brüssel, was eine Buchhandlung darstellen soll. Naja, und so verschiedene Dinge.
Auch ein russisches Plakat sehe ich hier.
Ein altes.
Kagda eto buivayet.
Kagda eto buivayet. Wann wird das sein?
Wieso hat es den Platz genau in der Mitte von der Wand bekommen?
Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Da passt es eben hin. Und es zeigt ja Fritz, der sozusagen aus Russland flieht, aus der Sowjetunion. Und anfangs hat er noch einen Stahlhelm auf. Also darum geht es ja. Wann wird Fritz die Flucht ergreifen? Fritz ist gut zu erkennen an seiner langen Nase und an seinem Stahlhelm und an diversen Hakenkreuzen. Aber ganz am Ende, als Fritz durch den hohen Schnee davon stiefelt, hat er schon Filzstiefel und Strohstiefel an und ist eigentlich weitgehend russifiziert.
Das ist so.
Das ist wirklich ein Konterplakat eigentlich zur Situation, die jetzt besteht. Ja. Jetzt aber, könnte man.
Wie kommt das dahin? Also, weil Sie haben das, ist, ich fand es, man hat sofort gemerkt, Sie beschreiben das wirklich bis ins Detail. Und Sie überlassen mir aber völlig irgendwie zu spekulieren.
Das habe ich schon ganz, ganz lange. Das habe ich mal von einer Moskau-Reise mitgebracht. Da ging es irgendwie um den Moskauer Zoo. Ich glaube, das war sogar noch zu UdSSR-Zeiten tatsächlich. Und wenn ich das aus diesem Rahmen nehme, wird es wahrscheinlich irgendwie zerbröseln in 100 Einzelteile. Und möglicherweise mache ich das auch bald. Ich nehme es aus dem Rahmen und lasse es zerbröseln und hänge an diese Stelle irgendwas anderes.
Das Haus mit Ihrer Wohnung, das steht im Wedding.
Ja.
Waren Sie nie versucht, wieder zurück nach Hause in den Osten von Berlin zu ziehen?
Nee, also überhaupt nicht. Da halte ich es mit Ringo Starr von den Beatles, der mal sagte, es führt kein Weg zurück nach Liverpool.
Hier im Wedding gibt es solche Einzimmer-Erdgeschosswohnungen, wie die schöne Ida eine hatte und gleich verliert am Anfang von ihrem neuen Roman Unser Ole, so Erdgeschosswohnungen, wo man reingucken kann, so vom Bürgersteig?
Nee, also hier in der Ecke gibt es die nicht. Die sind in der Tat eher eine Spezialität von Neukölln oder so. Und auch von Moabit, da gibt es solche Häuser auch noch. Aber hier direkt in der Gegend sind die doch so, naja, na Gott, naja, na Gott, irgendwie Bürgerhäuser. Jedenfalls waren das mal welche, mittlerweile nicht mehr.
Und Sie streuen die Legende, dass Sie hier in der Gegend so einen Mann wie diesem Ole, dass Sie so einem Mann hier wirklich begegnet sind.
Nur das ist keine Legende tatsächlich. Also während der Corona-Zeit hieß es ja, dass wir irgendwie alle zu Hause bleiben sollen. Und das taten wir auch, wofern wir ein Zuhause hatten. Aber in der Zeit fielen natürlich jene, die keins haben, ganz besonders auf. In welchem Zuhause sollten die denn bleiben? Und sowieso fallen die natürlich in Berlin immer mehr auf, weil es immer mehr werden, die irgendwie, wo man sich fragt, meine Güte, wie verbringst du deinen Tag? Wie verbringst du dein Leben? Ja, wo legst du dich schlafen? Wo wachst du wieder auf? Also hier gleich um die Ecke ist einer der großen Crack-Stützpunkte von Berlin am Leopoldplatz, den neulich auch Kai Wegner besucht hat.
Also der ist berühmt für seinen Drogen.
Ja, genau. Und ja. Sich zu einer abgemagerten Crack-Süchtigen, die dort unter einem Baum saß und von dem Geschehen um sie herum gar keine Notiz nahm. Also zu der beugte sich Herr Wegner hinab und sagte den wunderbaren Satz, Sie schaffen das.
Der regierende Bürgermeister von Berlin. Und da haben Sie also so eine Ole-Gestalt hier auch in der Gegend gesehen.
So ist es. Der kam eigentlich immer zur selben Zeit, strich der so die Malplaquet-Straße entlang und begab sich zu einem Spielplatz an der Ecke, der mit so rot-weißem Absperrband umzingelt war. Immer erst dann, wenn wirklich kein Kind mehr versuchte, irgendwie illegal diesen Spielplatz zu betreten. Und dann setzte er sich auf eine Bank, ja, schaukelte 3 Minuten lang vor und zurück, stand wieder auf und ging. Und der hatte so eine autistische Aura. Das sah man dem einfach an, dass man besser daran tut, ihn nicht anzusprechen, ihn nicht irgendwie aufzustören oder zu irritieren durch den Versuch, Kontakt zu ihm herzustellen. Und ja, und den habe ich irgendwie bei mir dann Ole genannt.
Und so ist es eine Geschichte geworden, wo in einer Zeit, wo Filmproduktionen, Verlage gerade so unterwegs sind, dass sie wahre Geschichten mögen und es ist so Konjunktur ist für True Stories.
Ja. Die Autofiktion feiert sozusagen große Triumphe. Ja.
Und so haben Sie Ihren Roman auch begonnen, aber ich traue dem Ganzen
nicht. Sie haben vollkommen recht, das ist fake von vorne bis hinten. Sie sind
eine unzuverlässige Erzählerin.
Natürlich, also das ist natürlich fake, aber ich brauchte so eine Art Epilog. Und wenn man einen Epilog braucht, muss man natürlich auch einen Prolog schreiben. Und das habe ich dann gemacht und ja, und so sind einige Rezensenten sind auf die Sache reingefallen und vielleicht auch einige Leser, aber einige auch nicht. Die haben gewusst, dass ich irgendwie, dass mir ständig der Schalk im Nacken sitzt und haben die Sache durchschaut.
Und Sie sagen ja immer, dass Sie Widersprüche mögen. Ich würde gerne mal einen Einspruch erheben, was den Titel angeht von dem Roman. Unser Ole heißt der Roman, aber Ida ist doch die Figur, die losgeht, ein besseres Leben zu beginnen.
Ja, unser Ole, da steckt so ein bisschen tatsächlich also meine Kritik an der Scheininklusion drin. Für diese Oles, die auch während der Corona-Zeit da draußen rumturnten, die sind unsere Oles und das dürfen wir irgendwie auch nicht vergessen. Mit unser meine ich in dem Falle wirklich uns alle, uns als Gesellschaft. Und das geht mir hier schon lange auf den Keks, also in welcher Weise über diese Menschen hinweggesehen wird, wie wenig man sich für sie interessiert, dass es nicht mal mehr einen sozialpsychiatrischen Dienst gibt, der sich darum kümmert, das ist schon eine Affenschande für eine Stadt und für eine Hauptstadt erst recht.
Und so hat der Roman also, weil das so ist, weil Sie an dieser Stelle diesen politischen Ärger empfinden, hat dieser Roman eigentlich den falschen Titel bekommen. Weil also könnte eigentlich, wäre ja richtig gewesen, so, ich habe gedacht, so Lovely Ida zum Beispiel, so Anspielung nee. an Thomas Brasch oder vielleicht auch gleich noch eine Referenz so an den Beatles-Song Lovely Rita. So.
Nee, irgendwie wollte ich, dass der Ole ist ja doch der Elefant im Raum. Irgendwie geht es um ihn, aber es geht nicht um ihn, also mit dem, was er tut oder nicht getan hat oder woran er schuld ist oder nicht schuld ist, beschäftigen sich ja alle, aber mit ihm selbst beschäftigt sich eigentlich niemand. Der kriegt irgendwie sein Futter vor die Tür gestellt und das war's. Und der wird wirklich nur bewirtschaftet und dieses unser Ole bezieht sich natürlich auch darauf, dass das für mich ist das ja eine lange Novelle mit zwei Gelenkstellen und die zweite Gelenkstelle ist die, wo Ole dann plötzlich verschwunden ist. Und erst in dem Moment, wo der weg ist, reden die beiden übrig gebliebenen alten Schachteln von unserem Ole.
Stimmt, das ist wie eine Pointe dann und dann haben die plötzlich auch Gefühle, aber das ist noch ein anderes Thema, da kommen wir noch hin. Ida hat Herbert Roth gehört.
Ja, ja, sicher. Aber Herbert Roth war ja zu der Zeit in Osten und Westen ziemlich populär.
Mein Bild wäre nämlich gewesen, dass es also wirklich völlig ein Ostding ist und ein Thüringen-Ding. Aber gleichzeitig dachte ich, na, Sie sind jemand, die auch darauf achtet, dass Absolut. Wenn Sie von Winter erzählen, dass das mit der Jahreszahl auch hinkommen
Richtig.
Kann und so. Also
Richtig.
Von daher, man kann sich auf solche Sachen kann man sich bei Ihnen verlassen, ne?
Ja, eigentlich schon. Also wenn ich achte sehr darauf, dass auch dieser Roman hat viel mehr Recherche erfordert, als mir am Anfang klar war. Also schon alleine rauszufinden, wie das rechtlich ist, ab wann jemand eingeschränkt strafmündig ist oder eben komplett strafmündig.
Und Sie kennen sich ja auch
ab welchem Grad der Behinderung es welche Behindertenausweise gibt. Diese ganzen Dinge spielen ja hier eine Rolle.
Und mit Brustimplantaten kennen Sie sich ja auch total gut.
Das musste ich auch recherchieren und da war ich in der Tat sehr erstaunt, dass die in Europa und insbesondere in Deutschland so früh gemacht wurden, als sie in Amerika noch verboten waren.
Und also Brustimplantate ist insofern wichtig, weil die schöne
Silikonimplantate, weil genau. Es gibt natürlich auch noch die mit Kochsalzlösung. Die
ich
sind weiß, aber.
Kannst du dir nicht vorstellen.
Doch, das gibt es alles.
Okay, aber das führt zu weit.
Ja, ja,
ich würde gerne bei Ida bleiben.
Und ich
Ida
mich hat also auf so. Auf Silikon festgelegt.
Genau, und die hat sich, also ist eine sehr schöne Frau, die davon auch wesentlich gelebt hat und hat sich sehr schöne Brüste machen lassen. Zumindest anfangs waren sie sehr schön, inzwischen sind sie 30 Jahre alt.
Laut Manuelas Urteil sehen sie immer noch ganz gut aus,
aber der Rest passt nicht mehr. Passt nicht mehr, genau, sitzt nicht mehr alles am Platz. Würden Sie sagen, dass
die... Man sieht hin und wieder so alte Frauen mit solchen Silikonimplantaten und das ist ähnlich seltsam, wie sehr alte Frauen mit Tattoos am ganzen Körper. Das ist wirklich irgendwie komisch. Die kriegen dann was von alten Indianerinnen oder so, obwohl man das Wort Indianer ja nicht mehr sagen darf. Oder von alten...
Sie kriegen mich jetzt nicht von der Frage weg.
Nämlich, ja, ja.
Weil die schöne Ida, die also um die es wesentlich geht in diesem Roman, würden Sie sagen, dass es eine Form von Prostitution gewesen ist, wie Ida all die Jahre gelebt
hat? Nein. Für mich war wichtig, dass so eine Figur wie die Manuela natürlich in Ost und West vorstellbar ist. Und auch so eine Figur wie die
Elvira und Ida.
Wie die Elvira, die kann man sich auch im Westen vorstellen. Also eine technische Zeichnerin, selbst diese Jahrgänge im Westen war schon möglich. Aber eine Frau, die sich sozusagen von wohlhabenden Männern aushalten lässt wie Ida, die sich im Osten vorzustellen, ist fast nicht möglich. Schon in Ermangelung von solventen Typen, die dafür das nötige Klein- und Großgeld gehabt hätten.
Ich würde die Frage gerne nochmal stellen, weil ich wirklich mit Ihnen über diesen Punkt, über die Prostitution reden würde.
Ja.
Würden Sie sagen, dass es eine Form von Prostitution gewesen ist, wie Ida all die Jahre gelebt hat?
Prostitution halte ich wirklich für übertrieben. Also es war schon, also sie selber sieht es nahezu so am Ende.
Sie hat doch echt ein sachliches
Verhältnis dazu. Dass ihr Körper wirklich dazu. Also ihr Einsatz war und ihr also ein relativ bequemes, ja klar, und ihr ein relativ bequemes Leben ermöglicht hat. Die ist ja außerdem noch frigider, also es gab nie einen Orgasmus oder so. Ich würde mal sagen, wenn man so aufwächst wie diese Ida, die ja der Meinung ist, dass ihre Mutter sie schon ganz, ganz früh einfach aus Neid nicht leiden konnte, weil Ida als kleines Mädchen schon schöner war als ihre Mutter jemals. Und nur so kann sie sich die Ablehnung ihrer Mutter erklären. Irgendwie diese Fixierung auf Männer hat sich fast natürlich in Anführungsstrichen ergeben, weil wenn du sehr, sehr schön bist und dir das Angebot gemacht wird, na warum nicht, ne?
Und wenn du als Kind vielleicht auch nicht geliebt wurdest, sondern sehr als Objekt behandelt wurdest, dass du einfach an diesem
Objekt... So ist es, dass du einfach dich weiterhin als Objekt verstehst, natürlich, und das... Also das Interessante an Ida ist ja, dass in der noch Entwicklungspotenzial steckt, so alt sie ist. Sie wandelt sich ja nochmal um 180 Grad sozusagen. Sie wird ja irgendwie von der etwas bequemen und um Ausreden nie verlegenen Lebedame irgendwie zu einem emsigen Fleißbienchen, das sich um alles kümmert. Und dafür sind dann jeweils die Umstände verantwortlich. Aber die Abhängigkeit, also sozusagen das obere Prinzip, das bleibt. Erst ist sie irgendwie von ihrer Mutter abhängig, dann von Männern und am Ende von dieser nichtsnutzigen Manuela.
Von ihren beiden Arbeitgeberinnen letztlich.
Richtig.
Zu Besuch bei Katja Lange-Müller in Berlin und wir sprechen über ihren neuen Roman Unser Ole. Und die inzwischen auch schon erwähnte andere ältere Frau in dem Buch ist aus dem Osten. Ida, die Westfrau, muss sich schließlich am Ende ihres Lebens als Mitbewohnerin, als Haushaltshilfe, als Betreuungskraft von einer Ostfrau ausbeuten lassen und dann auch noch von der Tochter der Ostfrau. Das wird doch meistens andersrum erzählt, wen ausbeutet.
Ja. Das hat mir wirklich Spaß gemacht, die Sache mal so rum zu erzählen, weil die Menschen im Osten haben ja sehr, sehr vieles nicht und entbehren es bis heute. Was sie aber auf dem Lande auf jeden Fall haben, das sind Wohnimmobilien. Das ist ja nicht zu unterschätzen. Und so eine Großstädterin, eine Westberlinerin wie Ida, ja, die ist ja nie auf die Idee gekommen und irgendwie reichte das Geld ja immer nur, es wurde ja an sie immer nur weitergereicht. Also einmal hat sie sich natürlich einiges abgezweigt, um sich diesen Silikonbusen zu ermöglichen, der ihr aber irgendwie dann auch nicht mehr auf die Beine und nicht mehr weiter hilft, weil der erste Lack ist einfach ab.
Aber Katja Lange-Müller, das Wort Atombusen kommt da drin auch vor.
Ja.
Und ich dachte irgendwie, Also sie hat sich ja dagegen gewehrt, dass es also so große Teile wären, aber was ist das eigentlich? Sie haben doch so eine Idee für Redensarten und das wird ja sehr bewusst auch eingesetzt.
Natürlich,
in der Figurensprache. Ja. Was ist das eigentlich für ein Wort, Atombusen?
Na, so nannten wir so in den 60er Jahren und in den 70ern diese aufgeblasenen Titten, die hatten einfach dann den Spitznamen Atombusen, passte ja auch in die Zeit. Ne?
Das passt in die Zeit, aber es hat sozusagen eine Plausibilität oder wirkliche inhaltliche Logik.
Ja, ich habe ja viel Wert darauf gelegt, dass ich bin ja sehr oft im Kopf dieser Frauen und
man hört
lasse
sie
sozusagen denken. Und Denken vollzieht sich ja meistens auch in Sprache. Und wenn diese Ida beispielsweise ihre Mutter zitiert, die ja im Krieg irgendwie Lazarettkrankenschwester war und wirklich fürchterlich entstellte Soldaten gepflegt hat. Und wenn die hat nur diese Kriegsmetaphern drauf. Die redet natürlich von Löffel abgeben, also alles Barras-Sprache, ins Gras beißen. Ne? Und das sind so, an der Sprache sollst du sie erkennen, ne?
Und mir ist aufgefallen, dass die beiden Ostfrauen sind jetzt, anders als man sich das gerne folkloristisch in ostdeutschen Landstrichen erzählt, sind jetzt nicht die besseren Menschen.
Nee, also Tiere sind auch nicht die besseren Menschen und Ostfrauen dieser Jahrgänge sind natürlich genauso vom Krieg und den Traumen, die Kriege mit sich bringen, geprägt wie die Frauen im Westen. Das ist an der Stelle, ist das primäre Geschlechtsmerkmal dann eben doch wieder deutsch. Ne?
Und Sie müssen es ja wissen, Sie können vergleichen und Sie sind ja in der Kernzone der DDR aufgewachsen. Ihre Mutter war Kandidatin des Politbüros der SED, also Sie haben so richtig DDR mitgekriegt. DDR,
ja, aber DDR. Mitglied war sie eben dann auch nicht. Ne?
Ach so, Mitglied im Politbüro dann. Sie ist nur Kandidatin gewesen.
Sie ist nur Kandidatin gewesen, genau.
Warum legen Sie darauf so einen Wert, Kandidatin des Politbüros? Dafür gab es noch keinen Wohnberechtigungsschein in Wandlitz.
Doch, den gab es dafür schon.
Ja?
Ja, den gab es. Aber das war, glaube ich, der heimliche Kummer, also der Kummer, der an meiner Mutter nagte, die ja sehr ehrgeizig war und ihre politischen Karriereziele mit blindester Parteidisziplin verfolgte. Ich glaube, das hat sie bis zum Ende gekränkt. Dass ihr die Vollmitgliedschaft im Politbüro nicht geglückt ist.
Dass sie den Kandidatenstatus nie losgeworden ist.
Genau.
Aber in Wandlitz hat sie gelebt, aber sie nicht. Also
nee, ich nicht mehr. Da war ich ja dann schon, als meine Mutter ins Politbüro gewählt wurde, war ich schon, glaube ich, 17 oder 18 und ich hätte mich unter allen Umständen geweigert, da hinzugehen.
Also
aber besucht habe ich sie da schon 2-3 Mal, ja.
Und da hat um die Ecke hat Erich Honecker den Garten gejätet.
Nee, den habe ich nie den Garten jäten sehen. Die hatten jede Menge Personal für solche Dinge.
Aber Sie haben ihn da gesehen, so wie er da mal um den Block gelaufen ist, oder?
Nee, kann ich mich nicht erinnern. So oft war ich auch nicht dort. Und vor allem, wenn es nicht unbedingt sein musste, auch nicht über Nacht.
Und das heißt, wenn Sie das so sagen, Sie sind da 2-mal gewesen, also das passt ja. Ja,
vielleicht auch 3 oder 4-mal, ich weiß es nicht mehr, es ist so lange her.
Zu den Anekdoten, die über Sie kursieren, dass Sie störrisch unangepasst waren in der Schule, in der Lehre, bei den Jobs, die Sie hatten, das kommt hin?
Ja, das kommt schon hin. Ich meine, ich habe auch ein bisschen was von dieser Manuela in mir, glaube ich. Ja, also ich bin nicht so ein Machtmensch wie die, aber so ein bisschen diese Art von Bockigkeit und Widerborstigkeit, die eignet mir schon auch. Und wodurch das kommt natürlich durch alles Mögliche. Sicherlich auch dadurch, dass ich sozusagen mich aus der pubertären Opposition, die ja jeder Mensch irgendwann durchmacht und die er vor allem seinen Eltern gegenüber an den Tag legt, aus dieser pubertären Opposition bin ich eigentlich nicht mehr rausgekommen.
Kleiner Faktencheck noch, Ihre Mutter hat Sie als Jugendliche in die Psychiatrie einweisen lassen?
Ja, aber das war schon, glaube ich, auch nötig. Aber das ist jetzt eine Sache, die halte ich für ein bisschen für zu privat sozusagen. Ich hatte ernste Probleme. Also.
Dann habe ich noch eine private Frage, die sich vielleicht einfacher beantworten lässt. War Heiner Müller bei Ihrer Hochzeit?
War Heiner Müller bei meiner Hochzeit? Na, das war ja keine richtige Hochzeit. Wir haben ja einfach so geheiratet, damit Wolfgang, der von außerhalb kam, also schon mit der Absicht, uns wieder scheiden zu lassen. Das war ja die einzige Möglichkeit.
Und sozusagen, man muss sagen, ganz kurz, der Wolfgang war der jüngere Bruder
von Heiner. Wolfgang Müller war der jüngere Bruder von Heiner Müller.
Und Sie haben quasi in den Hochadel der ostdeutschen Literatur geheiratet als Schwägerin von Heiner Müller.
Ich habe den Niederdruckkesselwärter Wolfgang Müller geheiratet. Der, also als ich Wolfgang kennenlernte, wusste ich noch gar nicht, dass der einen Bruder namens Heiner hat oder so. Und wir haben uns in irgendeiner Kneipe kennengelernt und wir mochten uns auch, aber wir wollten eigentlich nicht verheiratet sein. Die Verheiratung hatte mehr damit zu tun, dass das halt die einzige Möglichkeit war, sich sozusagen zwei Wohnungen zuzuziehen. Man heiratet, lässt sich wieder scheiden und dann hat der geschiedene andere Teil, also der einer muss ja in der Wohnung verbleiben und der nicht verbleibende Teil hat dann Anspruch auf eine eigene Wohnung. So und machte man das.
Und Sie merken ja, dass das mich auch interessiert, wie das mit dem Wolfgang war, aber dass ich natürlich schon zweimal nach Heiner gefragt habe, weil also jeder, der in diesem Land da noch groß geworden ist und sich für Literatur und Kunst interessiert hat, hat ja ein Ding mit Heiner Müller am Laufen, glaube ich.
Das kann sein, aber ja. In dem Falle war es wirklich spezieller, weil Wolfgang wurde ja von seinen Eltern aus Reutlingen, wohin die abgehauen waren, irgendwie nach Ost-Berlin delegiert, weil er nachschauen sollte, was nun eigentlich mit Heiner sei, der sich nicht mehr meldete und von dem man irgendwie in Reutlingen auch nichts hörte, der keine Briefe schrieb. Und Wolfgang kam also und verliebte sich sofort in Heiners Frau Inge Müller. Und als ich mit Wolfgang zusammen war, hatte Wolfgang ständig Angst, dass Heiner sich an ihm rächen wird, indem er irgendwas mit mir anfängt, ne? Davon war der besessen, von dieser Idee.
Wie fanden Sie die Idee, dass der Heiner mit Ihnen was anfangen könnte?
Na, ich fand die irgendwie ein bisschen absurd, aber Heiner hatte Charme und Witz und wir haben uns wirklich prächtig verstanden. Allerdings nicht auf der Ebene, die Wolfgang missmutig in den Bereich der Möglichkeit gezogen hatte.
Und ich meine, Sie sagten, er hatte Charme und Witz ist ja etwas, was Sie auch auszeichnet. Das ist etwas, also da waren Sie ein Match.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich musste Heiner auch ständig Witze erzählen, weil mir wurden natürlich welche zugetragen. Die Welten, in denen ich mich bewegte, waren voller Witze zu der Zeit. Und ja.
Genau, die DDR war ein Land der Lügen und der Witze.
So ist es, ja. Und beides konnte ich gut, Lügen und Witze erzählen.
Ich habe eben Thomas Brasch erwähnt. Haben Sie den auch gekannt in den
Kreisen? Sehr gut und ja? Sehr früh schon. Also eigentlich schon, als wir noch Kinder waren.
Wie fanden Sie den Thomas Brasch-Film?
Und natürlich ging Thomas auch bei Heiner ein und aus.
Den Film vor 3 Jahren mit Albrecht Schucht, lieber Thomas?
Ich muss ehrlich sagen, dass ich den Film von Christoph Rüther eigentlich besser fand. Wer in mein Leben will, muss durch mein Zimmer. Das war ein sehr, sehr bitterer Film, den er eigentlich relativ etwa ein halbes Jahr vor Thomas Tod angefangen hat zu drehen. Und der zeigt eigentlich die Tragödie Thomas Brasch noch viel, viel deutlicher. Also, aber es sind beide Filme gut.
Also so, dass dieser neuere Film ist ja schon ein Stückchen auch Geniekult und so.
Ja, das finde ich auch. Und insofern ist der von Christoph Rüther irgendwie, der ist viel purer, viel ehrlicher und auch viel nachhaltiger. Also der ist mir viel, viel länger und viel, viel intensiver im Gedächtnis geblieben.
Darf ich Sie noch mal nach Ihrer Mutter fragen, als dann die Mauer gefallen war? Ich höre Sie schon seufzen, während Sie an der Zigarette ziehen.
Kommt ja, weil es ist ja natürlich für eine 73-Jährige, jetzt wollte ich mich schon...
Ganz kurz, lassen Sie mich die Frage noch durchbringen. Also
ja, mit
Ihrer Mutter. Also als die Mauer dann gefallen war und die SED-PDS Ihre Mutter direkt ausgeschlossen hat,
ja.
Da war sie dann einfach eine nette, rüstige Rentnerin?
Das weiß ich nicht. Ich habe mit meiner Mutter keinen Kontakt mehr gehabt seit der Biermann-Petition. Weder mündlich noch schriftlich noch sonst irgendwie. Wir haben uns nie wieder gesehen oder gesprochen. So ist es.
Passt zum Motto von Ihrem Roman, was gleich vorne steht.
Ja, in gewisser Weise ja.
Dieses Ja, ja.
Es immer sind die Mütter schuld, ja.
Katja Lange-Müller in ihrer Wohnung in Berlin, da wo alles passiert. Wo dieses Schreiben müssen passiert, was Sie sich nicht aussuchen, sagen Sie doch immer, die Texte, die Sie loswerden müssen, das passiert alles hier?
Das passiert meistens hier, aber mittlerweile bin ich ja seit vielen Jahren mit einem Schweizer verheiratet und manchmal passiert das auch in Rupperswil im Kanton Aargau.
Gab es irgendwelche Aufstände diesmal der Figuren in Ihrem neuen Roman, Unser Ole, dass die nicht so wollten, wie Sie sich das gedacht haben?
Immer proben die Figuren den Aufstand. Ich weiß auch nicht. Also das ist einfach so, ab ungefähr Seite 30 bis 40 haben die Figuren dann schon so viel Kontur angenommen, dass sie mitentscheiden, was sie können und was sie nicht können, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und es ist nicht ratsam, den Figuren sozusagen den Autorinnenwillen aufzuzwingen. Das geht nicht gut. Und in dem Falle war Ole, der am meisten rebelliert hat. Und natürlich wollte der irgendwie sich aus dieser Kiste, in die sie ihn weggesperrt haben, befreien. Also
dieses Zimmer.
Ja, dieses Zimmer, die da unterm Dach irgendwie.
Wo nicht viel mehr passierte, als dass er in seinem Bett lag.
Eigentlich weiß keiner, was passierte in diesem Zimmer. Also er lag vor allem in seinem Bett unter der Fußballbettwäsche und hat sich ihn runtergeholt, um das so volkstümlich auszudrücken. Was ja seine Großmutter Ida derart erboste, dass sie also anfing, irgendwie handgreiflich gegen ihn zu werden. Was wiederum den Verdacht nahelegt, dass er, als sie die Treppe runterfiel, dann möglicherweise doch nachgeholfen hat. Also ihr einfach einen Schubs gegeben hat oder so. Allerdings kommt also die gerichtsmedizinische Autopsie zu keinem Ergebnis, dass das eindeutig bestätigen würde. Und außerdem sagen natürlich diese Dorfpolizisten, ist ja egal, der ist eh nicht strafmündig, schuldfähig. Nicht schuldfähig.
Genau.
Also.
Und das haben Sie ja auch recherchiert und so und so. Das ist aber diesen Moment gibt, macht es
also den Roman. Ole wollte sich befreien und ich musste dem nachgeben, ich musste ihn dann irgendwie abhauen lassen. Aber ich konnte natürlich nicht zulassen, dass er wieder gefunden würde, weil das würde bedeuten, dass das ganze Elend einfach nur weitergeht, ne?
So viel Macht sitzt dann da auf der Seite des Schreibtisches bei Ihnen. Also auch wenn er sich wehrt, so hat es, ist das dann die Lösung geworden. Aber das macht es zur Novelle, ne? Dass diese Begebenheit, diese...
Ja, zwei. Also die erste Gelenkstelle ist schon der Tod von Ida, von Elvira, Entschuldigung. Genau, wollen wir bloß nicht die Falsche sterben lassen.
Die Großmutter von Ole.
Genannt Elfi. Die muss also die Treppe runterfallen und sich das Genick brechen. Und die zweite Gelenkstelle ist, dass Ole plötzlich verschwunden ist.
Genau, das haben Sie gesagt. Und Sie haben in Ihrer Poetikvorlesung vor ein paar Jahren in Frankfurt, haben Sie gesagt, Sie machen aus Elefanten Mücken. Und jetzt, Ole ist ja ein ziemlicher Elefant, so von
ja.
dem Körperlichen her. Mhm. So, wo ist da die Mücke passiert in dem Ganzen?
Naja, damit meinte ich eigentlich die Konzentration beim Schreiben. Damit meinte ich eigentlich, dass für mich die größte Arbeit beim Schreiben auch darin besteht, Dinge wieder wegzustreichen. Also Dinge wieder raus, einfach Luft rauszulassen aus dem Text. ihn nicht länger, so dass er nicht länger werden soll und darf, als er sein kann und muss. Ja, also das ist für mich ganz wichtig. Und ich nenne diese Art von Textverfertigung oder ich vergleiche solche Texte mit Brühwürfeln. Und ja, also ich komme ja von der Erzählung her und halte die Erzählung auch nach wie vor für die Königsdisziplin der Prosaliteratur. Und für mich ist auch das, was jetzt entstanden ist, Ole, eigentlich, ja, das ist so eine Mischung aus Prosa, Kammerspiel und aus Novelle. Aber Roman würde ich selbst dieses Gebilde nicht nennen. Also es hat viel mehr Merkmale einer Erzählung.
Und ich darf das mit dem Brühwürfel auflösen, weil das ja richtig schon wie, wenn man für Sie ein Logo, ein Markenzeichen entwerfen würde, so bekannt, so geläufig ist der Brühwürfel inzwischen.
Ja,
der,
das stimmt.
Der, wenn man der im
ja, hört, das ist der Fluch, wenn er einmal eine Poetik schreiben muss. Ist also diese Frankfurter Poetikvorlesungen haben mich ja nun genötigt. Dann hat man sich bekannt, ne? Und ja, dann wird man auch beim Wort genommen.
Ja, man wird beim Wort genommen, man wird beim Wort genommen, aber es hängt ja auch damit zusammen, ob das Wort plausibel ist. Und diese, ja, Vorstellung, dass man also einen Text verfasst und der im Hirnwasser des Menschen sich dann zu Geschmack, Geruch, zu Bildern auflöst und ausweitet, das ist eins, was, glaube ich, ziemlich auf der Hand liegt.
Das mit dem Gehirnwasser und diesen Bildern haben Sie sehr gut gesagt. Also das ist so meine Idee, dass sich sozusagen das auch überträgt. Und zwar eigentlich sehr, sehr sinnlich wahrnehmbar auf den Leser. Eins zu eins wird das nie gelingen. Die Bilder, die ich im Kopf habe, während ich schrieb, werden nie eins zu eins den gleichen, die der Leser im Kopf hat, während er liest. Aber wenn es eindringliche Bilder sind und wenn es sinnliche Bilder sind, dann habe ich schon eine Menge geschafft.
Und außerdem sage ich immer dazu, tja, ja, es sind immer die Mütter.
Naja, das ist natürlich...
Der Satz
ja,
das ist bei Ihnen, der ist Ihnen in einer Gruppentherapie begegnet?
Nein, natürlich nicht.
Das steht aber vorne drauf. Ich habe mir vorgestellt, Katja Lange-Müller, also habe es mir nicht richtig vorstellen können, aber eine Gruppe von Menschen, die von ihren Müttern nicht geliebt wurden, sitzen zusammen und versuchen, mit dem Leben klarzukommen.
Die habe ich mir auch vorgestellt, aber ich habe an einer solchen Gruppe nie teilgenommen. Weil das ist ein interessanter Gedanke, den hatte auch eine Rezensentin und die hat das sogar irgendwie richtig, die hat sich das richtig so bildlich ausgemalt, dass das also irgendwie, dass das ganze Personal sozusagen den Hintergrund einer solchen Therapieteilnehmerin bildet. Dem ist aber nicht so. Hingegen ist schon wahr, dass ich relativ lange in der Psychiatrie gearbeitet habe und natürlich auch eine relativ kurze Zeit, nur ein Jahr auf einer Kinder- und Jugendpsychiatrie, und da gab es solche Gesprächsgruppen und denen durfte ich auch irgendwie beiwohnen, aber nur mit den Ohren. Also ich durfte daran nicht teilnehmen, aber ich durfte manchmal zuhören.
Außerdem haben Sie ja das Schreiben, da brauchen Sie ja keine Therapie.
Das weiß ich nicht, ob Schreiben ein gültiger Therapieersatz ist.
Diese These wollte ich aber mal aus.
Aber die ist natürlich vollkommen, nee, Sie haben recht, Sie haben den Finger sozusagen fast in der Wunde. Wenn Schreiben gar keine autotherapeutische Bewandtnis hätte, würde ich mich beim Schreiben langweilen. Natürlich versuche ich immer beim Schreiben irgendwelche Lebensrätsel, die noch geblieben sind, und wahrscheinlich werden nicht alle Lebensrätsel, bis das Leben für mich mal zu Ende ist, gelöst sein oder geklärt. Ich weiß ja nicht, wie man Rätsel lösen soll, ganz nebenbei bemerkt. Aber es gibt schon Dinge widersprüchlichster Natur, die mich bis heute beschäftigen. Indem ich schreibe, versuche ich schon, das ein oder andere rauszufinden. Also mich der eventuellen Lösung eines Rätsels wenigstens zu nähern.
Und dieses eine große Rätsel, weil darum geht es bei Ihnen immer wieder, sind Mütter, die nicht lieben können, sind auch das Thema ganz wesentlich von unserer
Rolle. Ja, und die Projektion, die Weitergabe. Also die Frauen beklagen sich ja vollkommen zu Recht, dass sie in der Gesellschaft und in der Welt überhaupt also zu wenig zu sagen hätten, zu wenig gehört würden. Was sie ausblenden, ist, dass sie als Mütter natürlich eine ungeheure Macht haben, was biologisch determiniert ist, weil sie natürlich für die kleinen Kinder Teil der Symbiose sind, ne? Und das können Väter beim besten Willen nicht werden, nicht mal dann, wenn sie stillen könnten. Also mittlerweile gibt es Ausnahmen, sicherlich, es werden ja auch Kinder nur bei ihren Vätern groß und das hat dann wiederum andere Folgen, die auch nicht unproblematisch sind.
Und ich habe so gedacht, beim Lesen diese Mütter, die nicht lieben können, wann sind die eigentlich glücklich?
Ja, eigentlich immer dann, wenn sie ihren Kopf durchsetzen können, wenn sie an jemanden rumkorrigieren können, wenn sie ihre Macht genießen können. Dann sind sie für den Moment glücklich. Aber vielleicht auch nicht, denn ich gehöre irgendwie nicht zu denen. Ich bin also nur... Ich gehöre nur zu denen, die Mütter hatten, die relativ lieblos mit ihren Kindern umgegangen sind. Aber das lag bei meiner Mutter sicher daran, dass sie einfach hehre Ziele hatte. Der Kampf um den Weltfrieden war nun mal wichtiger als irgendwelche kleinen Kinder.
Es gibt also wieder diese Mutter-Tochter, Mutter-Töchter-Konstellation. Und wie immer sind sie bei Menschen geblieben, die keine Wikipedia-Einträge haben, die nicht bei LinkedIn sind, die nicht die Welt bewegen, über die niemand schreiben würde, wenn sie es nicht tun würden.
Dafür bedanke ich mich herzlich, weil das ist natürlich genau das, was ich möchte. Also meine Personage wird nie aus anderen bestehen. Ich habe einfach irgendwie zu wenig, also ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen, mit solchen Menschen ist es, man möge mir den Vergleich verzeihen, ein bisschen wie mit Tieren. Man muss sie schon erforschen, man muss schon genau versuchen, sich ihnen anzunähern, um etwas über sie herauszufinden oder etwas von ihnen zu erfahren. Und dann stellt sich heraus, dass es diese sogenannten einfachen Menschen natürlich überhaupt nicht gibt. Je einfacher ein Mensch zu sein scheint, so wage ich jetzt mal die kühne These, desto komplizierter ist er.
Die Kritikerin Maike Fessmann hat was gesagt über ihren Ole-Roman, was ich sonst nirgends gelesen habe. Da wüsste ich gern, wie Sie das sehen, weil für mich bringt es das wirklich so auf den Punkt. Sie sagt, ihr Schreiben sei so großzügig. Großzügig mit ihren Figuren, großzügig mit den Menschen.
Ja, wenn das so wäre, wäre es schön. Ich hoffe, also ich versuche ja immer, auch dieser Ida und dieser Elvira und dieser ziemlich schwierigen Manuela irgendwie Gerechtigkeit, epische Gerechtigkeit angedeihen zu lassen.
Ohne, dass sie lieben müssen.
Ich muss sie dafür nicht lieben. Und ich meine, warum soll es nur im Leben auch Menschen geben, die eher nervig, eher unangenehm, eher anstrengend sind und in der Literatur nicht? Also warum soll die Literatur an der Stelle irgendwie besser oder erhabener oder was weiß ich? Also wenn ich diesen Widerspruch in sich in zwei Wörter fassen sollte, würde ich sagen, ich versuche sowas wie empathische Misanthropie in Ole.
Und kann es sein, dass es eine Ole-Fortsetzung gibt? Weil Sie haben ja einen Cliffhanger geschrieben. Also der verschwindet. Und es gibt Spekulationen, wo der hin verschwunden ist. Also Forrest Gump aus Brandenburg erobert die Stadt, Berlin-Alexanderplatz.
Diese sogenannten Cliffhanger gibt es in jedem meiner Bücher. Und jedes dieser Bücher legt irgendwie mir selbst und vielleicht auch dem geneigten Leser nahe, dass die Geschichte auf andere Art anderswo weitergeht. In dem Falle weiß ich es wirklich nicht. Ich glaube, dass ich nur noch ein Buch schreiben werde und dann werde ich mich irgendwie in die Pilzwälder zurückziehen und den Ameisenlöwen beim Ameisenfangen zugucken. Ja.
Das MDR Kulturcafé zu Besuch bei Katja Lange-Möller in Berlin. Ich bin Carsten Tesch. Ihr neuer Roman Unser Ole ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, hat 240 Seiten. Dankeschön, dass ich hier sein durfte, Katja Lange-Möller. Dankeschön.
Sehr gerne. Sie können wiederkommen, Sie können bleiben, Sie können Ihr Zelt mitbringen.
Dankeschön.